Guten Morgen, alle zusammen. Ja, es ist irgendwie sonderbar für mich, sonderbares Gefühl für mich, so nach ziemlich genau einem Jahr, ein Jahr, das in sich hatte, mal wieder hier vorne zu stehen. Ich habe lange gedacht, das war's, also ich kann das nicht mehr machen, ich will es auch nicht mehr machen oder ich soll es vielleicht auch nicht mehr machen. Aber dass ich jetzt heute Morgen mal wieder hier stehe, das ja, war eine längere Entscheidung, es war ein Ringen und ist irgendwo auch der Versuch, wieder vielleicht eine Tür zu finden, dann ja zurück ins Leben und zu sehen, was erwartet mich eigentlich hinter der Tür, was kommt auf mich zu oder was soll ich tun, was will Gott, dass ich tun kann oder soll. Bevor ich fortfahre, möchte ich mich bei euch allen erstmal entschuldigen. Es ist nicht gut, wenn der Hirte seine Herde alleine lässt, im Stich lässt, aber es ging jetzt einfach die letzten Monate, das ging einfach nicht, die Kraft war nicht da, die Situation war einfach ein bisschen war zu schwer. Aber ihr wart ja nicht führerlos, trotz meines Rückzugs, die Gemeindeleitung, die Prediger, die haben diese Lücke, denke ich, mehr als gut gefüllt und haben euch durch diese schwierigen Corona-Zeiten durchgeführt und werden es auch weiter tun. Dafür möchte ich mich auch bei allen bedanken, die das weiter gemacht haben, was vielleicht hätte auch ich machen sollen. Ja, der Tod von Elke hat mir ein Stück weit schon den Boden unter die Füße weggezogen und alles, was Halt zu geben schien, das hat sich irgendwo als nicht tragfähig erwiesen oder hat sich vielleicht in Luft aufgelöst. Enttäuscht, verunsichert vom Leben, von Gott waren Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gab, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Und Gott und Jesus, auf dessen Zusagen ich und wir vertraut hatten, der schien zu schweigen. Erschwerend kam dann noch der Tod beider Elternteile im gleichen Zeitraum dazu, das Ende des Berufslebens. Kinder sind aus dem Haus, sind weit verstreut, sie tun ihr Bestes, aber natürlich können sie die Lücke nicht füllen, die meine Frau hinterlassen hat. Ich hätte nie gedacht, dass mich das so runterreißt, dass der Glaube so wenig mich auffängt. Vielleicht hat es der eine oder andere, kennt es auch. Und ich habe dann als letzten Sonntag der Peter Siemens, glaube ich, hieß er, von Open Doors, hat er die Geschichte von Petrus erzählt. Und da habe ich gedacht, genau, so ging es mir eigentlich auch. Petrus hat auch gemeint, alles, was mit Jesus geschehen sollte, dem kann ich aus eigener Kraft widerstehen. Da werde ich eingreifen mit meinen Kräften. Aber dem war auch nicht so. Und mir ist das irgendwo da auch klar geworden, so eine Selbstüberschätzung. Ich habe meinen Glauben überschätzt. Ich habe gedacht, ich habe es ein Stück weit begriffen. Egal was kommt, mit Jesus kann ich durch die tiefsten Täler gehen. Aber wie gesagt, wie in Petrus, Selbstüberschätzung und Scheitern. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. So die Tage so ziel- und sinnlos zu verbringen und zu warten, bis sich was ändert. Wenn sich was ändern soll, muss man sich bewegen und deswegen stehe ich jetzt versuchsweise mal wieder hier, wie gesagt, mal einen Versuch zu machen. Schaffe ich das, kann ich das, ziehe ich das durch? Darum stehe ich heute mal wieder hier und probiere das mal, versuche euch mal was weiterzugeben. Genau. Wenn man so Situationen durchmacht, wo einen wirklich ja, das Leid hart trifft, da wird man entweder sehr hart oder man wird irgendwann sensibler, wird nachsichtiger oder lernt, nachsichtiger zu sein und merkt, hey, ich bin doch nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige, der leiden, der solche Situationen erleben muss. Not und Elend gehören zum Leben dazu. Und ich erinnere nur kurz an den Bericht von letzter Woche von Open Doors, wie viel Not in dieser Welt ist. Da können wir eigentlich nur, ja, das ist das eigentlich nur ein lindes Lächeln oder ein lindes Lüftchen, das uns da trifft manchmal. Vielleicht kennt ihr schwere Zeiten aus eigener Erfahrung, vielleicht aus eurem persönlichen Umfeld, vielleicht kennt ihr es nur aus den Medien. Aber eines ist sicher, auch wenn man es nie dran denkt, früher oder später trifft es jeden von euch, trifft es jeden von uns. Trifft jeden von uns schwere Zeiten und es kommen Stürme auf, wo ihr denkt, hey, das werde ich nicht überleben, ja, da gehe ich unter. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um, wenn uns sowas trifft? So richtig vorbereitet ist man nie darauf. Das habe ich im eigenen Leib erfahren müssen und das hat mich in eine schwere Lebens- und Glaubenskrise geführt. Ich glaube, ich kriege sie schon da. Ja. Apostel Paulus im 2. Korintherbrief greift er immer wieder das Thema auf. Und da schreibt er jetzt zum Beispiel ganz am Anfang, 2. Korinther 1. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Schwierigkeiten, auch der Paulus hat sie gekannt. Auch der Paulus hat versucht zu helfen. Schwierigkeiten gehören zum Leben und nur der, der Schwierigkeiten durchmacht, der weiß auch, anderen zu helfen. In dem Gedicht von Hermann Hesse, das ich da im letzten Gemeindebrief zitiert habe, heißt es ja, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, ja, das unbeschreiblich und leise von allen ihn trennt. Warum ist das so? Warum ist Leid so ein Bestandteil des Lebens? Und warum, das ist vielleicht das Wort oder das Wörtchen, das am meisten gebraucht wird in Krisenzeiten. Warum ich? Warum wir? Warum muss das passieren? Warum lässt Gott es zu? Warum hört er nicht auf unsere Gebete? Warum, warum, warum? Wir dürfen das auch fragen. Jesus hat es auch gesagt am Kreuz. Leid und Elend sind Gründe, dass sich Menschen von Gott abwenden, aber so geschehen zum Beispiel bei meinem Vater, hat mir das mal erzählt. Das Leiden und Sterben im Zweiten Weltkrieg, das Töten und mit Ansehen müssen, wie Freunde getötet wurden. Das Elend in der Gefangenschaft, das Schweigen auf seine Hilfeschreie, haben ihn dazu bewegt, sich von Gott abzuwenden. Und er war sicher nicht der Einzige. Als Christen hören wir gern die Berichte von Menschen, die sich in diesen Situationen Gott zugewandt haben. Aber es gab viele, die sich abgewandt haben. Als Pest und Krieg im 14. Jahrhundert halb Europa ausrottete, wandten sich viele Menschen von Gott ab. Historiker nennen dies einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit und die Wurzel der Aufklärung. Hilf dir selber, Gott tut's eh nicht oder es gibt gar keinen Gott. Und viele haben sich abgewandt. Wenn Erwartungen enttäuscht werden, wenn die Beziehung, die Vertrauensbasis zwischen zwei Partnern zerstört ist, ist Beziehung schwerlich möglich. Wenn man mal so richtig enttäuscht ist von jemand, da wendet man sich ab. Warum sieht Gott dem Leiden und Elend der Menschen scheinbar tatenlos zu? Wenn du in deiner Not zu Gott rufst, wenn du dich dabei noch auf die zahlreichen Zusagen in der Bibel oder in den Liedern, die wir vorher gehört haben, darauf berufst und Gott nicht eingreift, wie verhalten wir uns dann? Wenn alles glatt läuft, ist es kein Problem, aber wenn es Probleme gibt, wenn du wirklich auf Gott hoffst und er greift nicht ein, wie reagieren wir dann? Halten wir dann noch fest an unserem Glauben, an unserem Vertrauen oder wenden wir uns ab? Hat eh keinen Sinn, hat eh keinen Wert. Ich kenne mittlerweile beides. Die letzten, es waren jetzt fast 3 Jahre, im Sommer werden es 3 Jahre, war ein ständiges Ringen und es gab nicht wenige Tage, wo ich nichts mehr mit diesem Gott anfangen wollte, sage ich euch ganz ehrlich. All die frommen und gut gemeinten Sprüche, verschont mich bitte damit. Wo ist der Gott des Trostes, der Gott des Friedens? Wo ist er? Vielleicht bei anderen, aber nicht bei mir. Vielleicht hat er mich vergessen. Oder gibt es ihn vielleicht gar nicht? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Oder ist mir das eingetrichtert worden? Dabei heißt es doch in der Bibel, Gott ist gut. Warum lässt ein guter, liebender Gott so viel Elend zu? Aber was heißt, Gott ist gut? Wir denken, dass ein guter Gott uns Probleme vom Hals hält, beziehungsweise uns vom Hals schafft. Wenn wir oder wenn ihr gefragt werdet, wie geht's dir, das ist ja so ein bisschen eine Floskel, hallo Alex, wie geht's dir? Dann sagen wir gut und meinen damit, entweder ich habe keine Probleme, es geht so, oder ich will nicht darüber reden. Ist meine Vorstellung von gut die gleiche, die Gott hat? Mir ist das so durch den Kopf gegangen, denken wir mal an die Erziehung unserer Kinder. Wer sein Kind liebt, nimmt ihm nicht alle Probleme ab, sondern lässt auch Schwierigkeiten zu, lässt es aber nicht allein, steht vielleicht im Hintergrund bereit, bevor es zur Katastrophe kommt. Das nennt man Erziehung. Erziehung ist Vorbereitung für das Leben und das beinhaltet auch mal ein Nein. Ein Nein, weil ich es besser weiß als das Kind. Weil es Vater und Mutter besser weiß, den besseren Überblick hat, auch wenn das Kind es nicht einsieht. Natürlich unterschiedlich, wie alt das Kind ist. Denn ja, mit 5 ist es eine andere Sache als mit 15. Das Leben beinhaltet harte Zeiten. Und es ist nicht immer jemand da, der mir die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Gottes Plan mit uns geht über das für uns Sichtbare hinaus und er räumt uns nicht alle Schwierigkeiten des Lebens aus dem Weg. Er lässt manche auch zu. Er gebraucht sie auch, denn er lässt manche Stürme zu. Zum einen, wie ich es vorher gesagt habe, um zu lernen, nachsichtiger zu sein mit anderen. Zum anderen ist es aber auch ein Prüfstein für unseren Glauben. Unseren Glauben, den wir in dieser Welt bezeugen sollen. Weniger durch Worte als durch Taten, beziehungsweise auch durch Verhalten in schwierigen Zeiten. Und ich muss gestehen, dass ich hier ähnlich wie Petrus versagt habe. Ich habe gedacht, ich hab's. Selbstüberschätzung, Überheblichkeit. Ich weiß es, ich kann mit Schwierigkeiten umgehen. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es ja auch in der Bibel. Wenn wir jetzt in solche Situationen reinkommen, wie gehen wir damit um, wenn es stürmt und die Stürme toben? Es gibt kein Patentrezept. Jeder erlebt seine eigenen Situationen auf seine eigene Art und Weise. Das ist auch, was ich gelernt habe. Umgang mit Trauer und Schmerz ist sehr individuell. Und das macht den Umgang mit solchen Menschen auch nicht einfach. Man tut sich auch schwer deshalb, sich mit trauernden, leidgeprüften Menschen oder mit ihnen umzugehen. Wie gehe ich mit dem um? Ich könnte mir vorstellen, dass auch ihr da eure Schwierigkeiten mit mir hattet. Ja. Berichte von Christen, die durch schwere Zeiten gehen mussten, handeln oft, wie sie ihr Leid mit Gottes Hilfe überwunden haben. Mir haben diese Berichte wenig geholfen, solange kein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Wenn du mitten im Dunkel drin bist und hörst, wie andere es überwunden haben, schön für den, ja, aber mir hilft das nichts. Genauso gilt das für Predigten und Vorträge oder Schriften über dieses Thema, die Menschen geschrieben haben oder gehalten haben, die selber nie in einer ähnlichen Situation waren. Und dann Ratschläge geben, wie man solche Krisen überwältigen kann. Mir haben am ehesten Schriften oder auch Lieder geholfen von Menschen, die solche Situationen oder in ihrem Umfeld erlebt haben, selber erlebt haben und trauern, aber trauern ohne gleich die Lösung anzubieten und das Ergebnis oder die Überwindung von der Überwindung zu reden. Und das ist auch, was ich gelernt habe. Bin irgendwie zu weit, oder? Ja, genau. Trauer und Schmerz muss man zulassen. Das darf man zulassen. Oft waren diese, muss ich jetzt leider meine Empfinden oder meine Erfahrung, diese Berichte, die mir geholfen haben oder diese Lieder, sie waren nicht christlichen Ursprungs. Und ich habe mich manchmal gefragt, waren sie deswegen vielleicht ehrlicher? Sie reden nicht von der Lösung, sondern sie reden von der Situation. Christen dürfen trauern, auch wir Christen dürfen trauern, dürfen Zweifel haben, dürfen klagen. Die Bibel ist voll von Zeugnissen, wie Menschen Trauer und Schmerz erlebt haben. Vielleicht bin ich blind und taub und sehe noch und höre vieles nur noch unklar. Aber mein Eindruck ist, dass Christen meist darüber reden, wie sie Krisen im Glauben an Jesus Christus überwunden haben. Und das ist ja nicht falsch, das ist ja auch richtig. Aber eher selten von ihren Kämpfen in den Krisen selber. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Kämpfe brutal sind und Gedanken und Worte hochkommen, die niemand hören möchte. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich von Gott im Stich gelassen zu fühlen, denn ja, allein in diese Welt, in diese Situation hineingestellt zu fühlen. Ich muss immer ein bisschen gucken, was dahinter kommt, dass ich das Richtige mache, ja. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser, Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Wer beherrscht diese Welt? Wer beherrscht unsere Welt? Eine grundsätzliche Frage, der wir oft aus dem Weg gehen. Den größten Erfolg, den der Teufel hatte, ist die Menschheit in Glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Vielleicht haben wir auch diese seltsamen Bilder, die man manchmal gesehen hat, die man Gemälde, die man sich vorstellt, von ihm dazu beigetragen, diese falschen Bilder. Er hat keinen Schwanz, er hat auch keine Hörner und kein rotes Gesicht und kocht auch nicht die Menschen mit seinem Dreizack in einem Kochtopf in der Hölle ab. Petrus schreibt, es seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihn sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Wie ein brüllender Löwe geht er umher und sucht zu verschlingen. Auch wenn seine Macht begrenzt ist, übersteigt sie bei weitem noch unsere Gegenwehrmöglichkeiten. Und in diesem Herrschaftsbereich spielt sich unser Leben ab. Durch Satan ist die Welt nicht mehr das, wozu sie von Gott ursprünglich mal geschaffen war. Durch ihn bestimmen Krankheiten und Tod, Kriege, Verbrechen, Neid, Gier, Eifersucht und all diese Dinge diese Welt. Er macht uns glauben, dass wir das Zentrum des Universums sind und alles sich um uns dreht und alles uns zu Diensten sein soll. Notfalls nehmen wir es uns mit Gewalt, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut, ist mir doch egal, Hauptsache ich. Sein Ziel, sein oberstes Ziel ist mit all diesen Angriffen, ist das Ziel, den Menschen mit seinem Schöpfer zu entzweien. Und seine Vorgehensweise ist dabei ganz individuell. Er kennt unsere Schwachstellen und das setzt er an und nützt sie aus. Als Elke trotz aller vermeintlichen Zusagen und vielen Gebeten sterben musste, war ich für seine Angriffe wie ein offenes Scheunentor. Wo ist jetzt dein Gott? Was gelten all seine Zusagen in der Bibel, an die ihr geglaubt habt? Sie gelten vielleicht anderen, aber nicht euch, nicht mir. Was nützt das Beten? Bringt doch eh nichts. Ihr habt es doch versucht, viele haben es getan. Es hat nichts genützt. Dieser Gott macht, was er will. Du bist ihm doch egal. Deine Not. Es sind viele Leute, die in Not sind. Diese Gedanken waren eigentlich ständig präsent und kommen auch heute immer wieder hoch. Letztlich hat es dazu geführt, dass ich mich enttäuscht und verunsichert von Gott und den Menschen zurückgezogen habe. Und der Teufel hat sein Ziel erreicht, würde ich sagen. Oder würde er vielleicht sagen. Bei mir war, wie gesagt, das Einfall so der Tod und Sterben meiner Frau. Manch einer steckt das besser weg, hat aber dafür andere Schwachstellen, Angriffspunkte. Welche sind eure? Ich weiß nicht, ob er sie kennt. Es sind meist mehrere. Seine Verführungskünste sind vielfältig. Wie gesagt, wie ein brüllender Löwe. Was er gern tut, ist Beziehungen zerstören, durch Lug und Trug in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Krankheiten, Tod, Krieg, Gewalt, Streit, Pandemie, vielleicht auch noch so ein Thema. Er kitzelt gern unseren Stolz. Erfolge machen überheblich, Misserfolge machen neidisch, eifersüchtig. Er weckt Begierden nach Macht, nach Anerkennung, nach Geld. Sexualität ist ein großes Thema. Schafft Abhängigkeiten, Alkohol, Süchte. Es gibt vielerlei Süchte heute auch. Sexualität, Pornografie. Alles sind Dinge, wo der Teufel, Werkzeuge des Teufels, die er gebraucht. Alles nur mit einem Ziel, das Vertrauen, die Beziehung zu Gott zu zerstören. Wo ist nun dein Gott? Hilf dir selbst und hilf dir Gott. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und in diesem Kampf brauchen ihr göttliche Hilfe. Paulus bietet sie ja an, im Folge dieser Verse in der Waffenrüstung Gottes. Vielleicht hat einer darauf, wartet einer oder andere darauf. Ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen, weil es einmal die Zeit und dann wollte ich einen anderen Schwerpunkt auch setzen heute. Das ist okay. Warum setzt uns Gott diesen Mächten aus, wohl wissend, dass nicht wenige seiner Geschöpfe dadurch verloren gehen, vom Glauben abfallen, beziehungsweise ihn gar nicht erst finden? Warum setzt uns Gott diesen Mächten, diesem Satan aus? Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe keine. Ich weiß es nicht. Aber was mir bewusst geworden ist, dass dieses Leiden, dass dieses Leben nicht alles sein kann, sondern eher so etwas wie eine Durchgangsstation. Nachfolge Jesu macht nur dann Sinn, wenn danach noch was kommt. Wenn dem nicht so wäre, was wäre das dann für ein Gott? Einer, der ab und zu in unser Leben eingreift, uns das eine oder andere Problem abnimmt, die eine oder andere Vergünstigung schenkt, uns letzten Endes aber sterben lässt. Vorbei, das war's. Aber wenn es Gott gibt, wenn die Aussagen der Bibel über ihn stimmen, wenn er barmherzig, gnädig und gütig ist, wenn Gott die Liebe ist, wenn Jesus Christus der Weg zu der Gemeinschaft mit diesem Gott ist, und wenn auf der anderen Seite Leid ein elementarer Bestandteil dieses Lebens ist, dann muss es doch noch was anderes geben, was Besseres. Paulus schreibt es auch im Römer 18, ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Dieses Leben mit all seinen Schattierungen wird eines Tages enden, für jeden von uns, auf welche Art und Weise wissen wir nicht. Aber nochmals die Frage, warum hat Gott uns in diese kaputte, gefährliche Welt gestellt, in den Herrschaftsbereich Satans? Wenn es stimmt, dass dieses Leben nur eine Durchgangsstation ist, wenn Leid und Schmerz Bestandteile sind dieses Lebens, was ist dann der Grund, was ist dann der Sinn für unseres Lebens? Warum leben wir dann? Um uns für eine begrenzte Zeit ein Paradies zu schaffen oder paradiesähnliche Zustände zu schaffen, möglichst mit Gottes Hilfe? Alles dafür zu tun, dass wir möglichst lange leben? Oder wäre es auf diesem Hintergrund nicht wichtiger, uns auf das danach? Und das Wie komme ich und andere dahin, auf Jesus Christus zu fokussieren? Wäre es nicht wichtiger, anderen, die in allerlei Not geraten sind, zu helfen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, beziehungsweise ihn sogar finden? Und wäre es da nicht wichtiger, nicht so viel auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, Hauptsache mir geht's gut? Ich habe vor einiger Zeit einen Film über den Zwingli gesehen, der ja in Täuferkreisen nicht unbedingt sehr, oder der den Täuferkreisen nicht unbedingt sehr angetan war. Aber ein Zitat ist mir da hängen geblieben. Er hat gesagt, Aufgabe der Christen ist es, nicht über Christus zu schwatzen, sondern den Armen und Bedürftigen zu helfen. Arm und bedürftig sind dann nicht nur die, die kein Geld haben, sondern arm und bedürftig gibt es viele Menschen, die in Not geraten sind, auch wie auch immer. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Galater, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Oder einer trage des anderen Last nach Luther, ja, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn es nicht so läuft mit dem Paradies auf Erden, wenn Tage kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht, und sie wollen nicht enden, wie verhalten wir uns dann? Sind wir dann noch ein Brief Christi? Sind wir dann noch ein Hinweis auf Christus? Not schafft eine Sehnsucht nach dem Ende derselben. Als Christen haben wir die Hoffnung auf eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem liebenden Gott. Aber um dahin zu kommen, muss jeder sein eigenes Kreuz auf sich nehmen. Und das ist manchmal verdammt schwer, Entschuldigung. Und es braucht Hilfe, dieses Kreuz zu tragen. Das ist Aufgabe der Gemeinde, der lokalen Gemeinde und der weltweiten Gemeinde. Dazu sind wir eigentlich hier, nicht um uns, unsere Vorgärten, unsere Häuser, unsere Autos noch schöner zu machen. Sehnsucht nach Frieden. Wer kennt das nicht? Ich lese noch die Verse von 2. Korinther. Wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben und einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Was geht da in uns oder in euch vor, wenn ihr diese Verse hört? Ich kann es sagen, wie es mir geht. Oder ging, ja, geht. Als Elke gestorben war, verging anfangs kaum ein Tag, an welchem mich nicht Gott darum gebeten hat, in meinem Leben kurz und schmerzlos ein Ende zu schaffen. Selbst heute mit dem Abstand von einem Dreivierteljahr kommt dieser Wunsch immer wieder hoch. Was soll ich noch hier? Was hat das alles noch für einen Sinn? Was kommt da noch alles auf mich zu? Was soll ich das alles allein bewältigen? Wenn schwere Zeiten kommen, dann merken wir erst, wie vergänglich alles Irdische ist und wie wenig Ansehen, Bankkonto oder Besitz hilft, wie wenig dir dein Häusle, dein Auto, was auch immer, dein Konto hilft. Wenn dein Kind, dein Partner erkrankt und du hilflos daneben stehst und zuschauen musst, wie der, den du geliebt hast, immer mehr schwindet, wenn du nur noch zu Gott um Hilfe schreien kannst und selbst das nicht mehr hilft und du keinen Ausweg mehr siehst, keine Aussicht auf Hoffnung, dann sehnt man sich nach dem Ende der Leidenszeit, nach dem Ende dieses Lebens. Der Tod meiner Frau hat letztlich auch das Sterben meiner Mutter verursacht. Wir kamen in einer unkritischen Bronchitis zur Beobachtung ins Krankenhaus. 3 Tage später rufen die Ärzte an, sie stirbt. Sie wollte nicht mehr leben. Sie hat es immer wieder gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr länger. Sehnsucht nach dem Ende allen Leids, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Ich bin in letzter Zeit häufig auf Friedhöfen. Geht da so ein bisschen rum, denn ja, also meistens auf den Grabkreuzen steht es immer, auf den Grabsteinen steht es manchmal, hier ruht in Frieden. Ist es nicht das, was wir alle wollen? Frieden, Ruhe, in Frieden leben, in Frieden ruhen, möglichst natürlich bequem im Sessel. Das Leiden von meiner Frau, das hat mit ihrem Tod sein Ende gefunden und sie darf jetzt in Frieden ruhen. Aber nicht 2 Meter tief auf dem Friedhof in Adelsfurt, sondern in Gottes Gegenwart darf sie jetzt ruhen und ganz ehrlich, darum beneide ich sie. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Nichts auf dieser Welt dauert ewig. Für mich bleibt die Frage, wie geht's weiter? Warum bin ich hier? Was will Gott noch von mir? Da habe ich noch keine Antworten, deswegen stehe ich heute Morgen auch mal hier, wie gesagt, als Versuch oder vielleicht auch als Therapie für mich selber, weil es tut gut, sich mit Gottes Wort da zu beschäftigen, mit diesen Themen. Was bleibt? Mir ist bewusst, dass die Gedanken, welche ich euch heute Morgen weitergegeben habe, ziemlich ernst und bedrückend vielleicht für den einen oder anderen sind, beziehungsweise euch in einer Lebenssituation treffen, in der ihr euch nicht damit beschäftigen wollt. Mir geht's gut, Kinder, Haus, Bankkonto, alles bestens. Aber es ging mir auch nicht anders, als das Leben noch keine solchen dunklen Schatten warf. Aber wie eingangs gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und solche Lebenssituationen, wie wir sie erlebt haben, die gehören einfach dazu. Und früher oder später wird es euch auch treffen. Und deshalb habe ich mir gedacht, deswegen habe ich mich auch aufgerafft, heute hier zu stehen, dass auch eine Verkündigung diese Dinge einfach mal, diese ernsten Dinge auch mal ansprechen darf. Das Leben hat genügend schöne Seiten, das ist, möchte ich auch dazu sagen. Und es gibt genug Zeiten, sich am Leben zu freuen. Ich habe den Buch Prediger, ist eines meiner Lieblingsbücher, weil es das Leben so ohne irgendwelchen Schmuck einfach darstellt. So ist es. Macht nicht so fromm, macht es nicht so heilig. Das Leben ist so dann, ja. Iss, trink und sei fröhlich dabei, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleider und pflege dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst, und genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf der Erde geschenkt hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine Mühe geschenkt hast. Genieße die Tage deines kurzen, flüchtigen Lebens. Auch hier klingt schon wieder die Vergänglichkeit an. Und als Fazit zieht der Prediger den Schluss, dass letztlich alles Mühen und Trachten des Menschen im Hinblick auf Beständigkeit sinnlos ist. Dass es keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt gibt, unter dieser Sonne, gibt es nichts, was bleibt. Der Tod macht alle gleich. Und wir müssen im Leben uns entscheiden oder die Weichen stellen, was danach kommt. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, alles Himmlische dagegen ewig. Darum sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus, und nicht auf der Erde. Das Paradies, das kommt erst noch. Was wird Jesus einmal sagen, wenn ich vor ihm stehe, wenn ihr vor ihm steht? Was wird er zu euch sagen? Sowas wie, naja, das war leider nicht sehr viel, aber okay, auch für dich bin ich gestorben. Oder, und das ist ein Vers, der mir immer wieder vor Augen ist, was Jesus in dem Gleichnis sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Was wird Jesus zu mir sagen, zu dir, zu euch, zu mir? Ich vermute, bei mir trifft eher so die erste Aussage zu, bei Elke vielleicht die zweite, aber auch sie hatte ihre Fehler. Auf jeden Fall, und das kann uns niemand mehr nehmen, werden wir, die an Jesus glauben, bei ihm sein dürfen und werden dann unsere Ruhe und seinen Frieden in seiner Gegenwart erfahren dürfen. Aber bis dahin sind wir hier, und wenn unsere Zeit gekommen ist und der letzte Vorhang fällt, dann wünsche ich euch allen, dass Gott, dass Jesus das sagen kann, geh hinein zu deines Herrn Freude. Amen.